Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen heute zu unserem Gottesdienst. Heute haben wir wieder einen neuen Online-Gottesdienst vor und ich habe noch jemand mitgebracht, ein kleines Spielzeug. Ich dachte, das macht sich ganz gut. Ganz besonders möchte ich natürlich auch begrüßen den, den Winfried, der heute die Predigt hält. Herzlich willkommen und der mich im Übrigen auch filmt. Winfried, schön, dass du da bist. Und ich habe das mitgebracht, dieses Spielzeug. Schaut es euch an. Diese Spielzeuge haben irgendwie ein Problem. Und dieses Problem, das haben wir auch. Und wir Christen haben das auch oft. Dazu hat Jesus eine Geschichte erzählt im Matthäus-Evangelium. Da geht es um Menschen, die auch genau das Problem hatten. Und zwar geht es um 10 Brautjungfern, die eigentlich unterwegs waren zu ihrem Bräutigam. Blöd war, dass 5 von ihnen schlecht vorbereitet waren. Die hatten nämlich nichts dabei. Die hatten zwar ihre Lampe dabei, aber kein Ersatzöl. Das war ziemlich dumm, denn die mussten warten. Der Bräutigam kam nämlich nicht. Das Ganze war eine blöde Situation. Die schliefen ein. Irgendwann war es dann tatsächlich soweit und er kam. Die, die Öl dabei hatten, füllten nach und haben sich gefreut und konnten losgehen Richtung Bräutigam. Die anderen, die hatten irgendwie Pech. Mist, kein Öl mehr. Nichts mehr da. Und wie kommen wir da hin? Sie mussten zurück neues Öl irgendwie kaufen. Als sie wieder zurückkamen und zum Bräutigam wollten, war die Tür zu. Es war zu spät. Dumm gelaufen. 5 von ihnen ist die Puste ausgegangen, beziehungsweise der Sprit ausgegangen. Wir sind von Natur aus ja so, dass alles sofort und ohne Wartezeit passieren muss. Wir lieben es gar nicht, wenn wir für irgendwas Geduld oder Ausdauer brauchen. Wie geht's dir? Bist du auch kurz vorm Schlappmachen? Vielleicht gerade jetzt in den besonderen Umständen. Die Mädchen, denen das Öl ausging, waren im entscheidenden Moment nicht dabei. Gut, dass wir Gemeinde haben. Gut, dass du im Gottesdienst heute dabei bist. Gut, dass wir Gottesdienste haben. Gottesdienste, in denen du, in denen wir auftanken können. Neues Öl, neuen Sprit. Dieses Aufziehspielzeug, die können wir nicht ändern. Aber du kannst heute vielleicht neu auftanken. In diesem Sinne begrüße ich euch nochmal ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, zu unserem neuen Online-Gottesdienst, zum Neuauftanken. Ich möchte am Anfang noch mit uns beten. Und Herr Jesus, hab vielen Dank, dass wir Gemeinde haben. Hab vielen Dank, dass es in unserer Gemeinde weitergeht. Mit Gottesdiensten, mit Online-Gottesdiensten. Hab vielen Dank, dass wir in diesen Gottesdiensten auftanken können. Und darum wollen wir dich auch heute bitten, dass du uns bereit machst, dass du uns öffnest, um wieder neu aufzutanken. Und ich bitte dich für den Winfried, dass er genau das hat, was wir brauchen, um wieder aufzutanken und mit neuer Kraft in diese Woche zu gehen. Danke, Herr Jesus, dass wir nicht schlapp machen müssen, wie so ein Spielzeug. Danke, dass du uns stark machst. Amen.
Auch ich wünsche allen nochmal einen wunderschönen guten Sonntagmorgen. Es soll heute um das Thema Liebe gehen, was die Liebe bewirkt. Es ist einige Jahre her, bei einer Veranstaltung in Österreich, da hatte ich so eine kleine Pause und dann bin ich zwischendurch mal auf den nächstgelegenen Friedhof gegangen und habe mir da so die Grabsteininschriften angeschaut. Mir ist aufgefallen, dass da ganz seltsame Dinge vermerkt waren. Sehr häufig hat man da Titel und Berufe gelesen auf den Grabsteinen, was bei uns eher weniger üblich ist. Professor, Doktor so und so, Eisenbahnbaumeister oder Beamter, was auch immer. Und irgendwie hat das auf mich im Angesicht des Todes eigenartig lächerlich gewirkt. Ist ja schön, wenn man Karriere macht, aber was ist das denn noch wert, wenn man im Grab liegt? Ich habe mich gefragt, was von mir werden vielleicht später die anderen noch im Gedächtnis haben? Wäre es da nicht traurig, wenn nur der Titel und der Beruf bleibt? Ob ich das Abi geschafft habe oder nicht, ob ich vielleicht studiert habe, ob ich viel besessen habe oder wenig, wen interessiert das noch, wenn man gestorben ist? Ist es nicht wichtiger, was ich als Mensch ganz grundsätzlich ausgestrahlt habe, wem ich mein Leben gewidmet habe, welches gute Ziel ich verfolgt habe oder was hat mich als Christ ausgemacht? Solche Fragen stellt sich wahrscheinlich irgendwann jeder von uns. Ich beschäftige mich die letzte Zeit sehr mit dem ersten Johannesbrief. Wir haben ja auch schon eine Predigt dazu gehört. Und da habe ich in Kapitel 2, Vers 5 einen Satz gelesen, der mich sehr nachdenklich gestimmt hat. Johannes schreibt hier: Wer aber sein Wort, also Gottes Wort, hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Und ich habe gedacht, dieser Satz, das soll der Ausgangspunkt der heutigen Predigt sein und gleichzeitig auch ihr Zielpunkt. Ich werde anschließend diese Passage nochmal im Zusammenhang lesen, aber zunächst nochmal diesen Vers 5 in einer anderen Übersetzung nach der Guten Nachricht Bibel. Dort ist es so formuliert: Wer aber Gottes Wort befolgt, bei dem hat die göttliche Liebe ihr Ziel erreicht. Wäre das nicht das schönste Lebensfazit, wenn andere an mir Gottes Liebe ablesen könnten, wenn das am Ende über meinem Leben stehen würde? Bei der letzten Predigt habe ich über Knotenpunkte im Netzwerk der Gedanken von Johannes gesprochen und einer dieser ganz wichtigen Knotenpunkte bei ihm ist die Liebe. Die Liebe verknüpft ganz viel miteinander im Leben von uns Christen. Unverdiente Gnade und Versöhnung durch Christus, das Licht in unserem neu geschenkten Leben, das Kennenlernen Gottes und das Halten seiner Gebote, auch als Ausdruck der Liebe zu ihm, als Ausdruck der Liebe zu anderen Menschen. Die Liebe war ja überall und zu allen Zeiten immer schon ein Riesenthema und sie bleibt es auch. Was ist sie? Wie funktioniert sie? Vor ewig langer Zeit hat es mal so eine Cartoon-Kampagne gegeben, Liebe ist. Und da war manches ganz witzig, manches war auch sehr lapidar und oberflächlich. Manches war auch sehr praktisch. Liebe ist zum Beispiel, wenn er den Frühjahrsputz übernimmt. Oder sehr romantisch: Liebe ist, wenn die Sonne scheint, auch wenn es regnet. Oder ein Anruf, wenn du alleine bist. Ich finde es sehr schön, wenn man sich Gedanken macht, was Liebe praktisch bedeutet. Aber wichtiger ist es noch, dass man überhaupt nach dem Ursprung sucht. Was bedeutet dieses Wort Liebe wirklich, grundsätzlich? Wir haben da ja im Deutschen leider nur einen Begriff dafür. Die Römer und Griechen waren uns da voraus. Sie hatten jeweils mindestens drei Begriffe, um klarzustellen, was sie mit Liebe meinen. Fürsorgliche Liebe, erotisch verstandene Liebe, freundschaftliche Liebe und auch göttliche Liebe. Es gibt einen steinalten Schlager, in dem heißt es, der stammt von Bruno Balz und wurde von Sarah Leander gesungen: Kann denn Liebe Sünde sein? Und das ist so ein typisches Beispiel, dass in unserer Sprache das Wort Liebe in alle möglichen Richtungen gedreht werden kann, ohne dass es groß auffällt. Kann denn Liebe Sünde sein? Natürlich nicht, denkt hier jeder. Wer liebt, kann eigentlich nicht sündigen. Oder noch so ein Satz, der in diesem Zusammenhang gerne fällt. Hauptsache, wir lieben uns. Aber was heißt das? Was heißt das schon konkret? Ganz oft ist das bloß getarnter Egoismus. Liebe ohne Verbindlichkeit, Liebe ohne Verantwortung, ohne Gebote, ohne Verlässlichkeit. Alles soll einfach ganz automatisch die Liebe richten. Vor allem in Beziehungsangelegenheiten ist diese Auffassung sehr beliebt. Es gibt da ein großes Missverständnis. Und dieses Missverständnis wird noch gefördert durch das, was Augustinus mal gesagt hat. Ein Zitat, was scheinbar jedem recht gibt, der so denkt, dass die Liebe jedes Verhalten rechtfertigt. Aus seiner Feder stammt die besonders christlich klingende Rechtfertigungsformel für Entscheidungen jeder Art. Liebe und dann tu, was du willst. Das hat Augustinus ziemlich genau vor 1600 Jahren geschrieben in seinem Kommentar, ihr ahnt es schon, zum ersten Johannesbrief. Mir gefällt sein Satz gar nicht so gut, wie er meistens gemeint ist, weil er einfach viel zu schnell missverstanden wird und gerne absichtlich in einem falschen Sinn zitiert wird. Und wen interessiert da noch, was Augustinus wirklich damit gemeint hat? Wen interessiert schon, was diese von Augustinus beschriebene Liebe mit dem ersten Johannesbrief zu tun hat, den Augustin hier übrigens auslegt? Wenn man seinen Satz zum Maßstab für richtiges Verhalten setzen will, dann ist es aber sehr entscheidend, was er gemeint hat. Wenn man diesen Satz zum Maßstab fürs eigene Verhalten nimmt, dann ist das sehr wichtig, was hier wirklich gemeint ist. Und da müssen wir zurück direkt in die Bibel schauen, was meint Johannes hier? Und er gibt die Richtung vor schon mit dem Begriff, den er gewählt hat, die Agape, die mit Gott verbundene Liebe. Und Augustinus, so viel ist auch klar, wollte uns Christen mit seiner Auslegung Liebe und dann tu, was du willst, ganz sicher keinen Freifahrtschein geben zur Durchsetzung unseres Willens. Nach dem Motto, was ich will, das ist wohlgetan. Zumindest wenn ich es aus Liebe tue, dann kann ich doch eh nichts falsch machen. Ist das wirklich so einfach? Nein. Im christlichen Sinn, so wie von Johannes und Augustinus verstanden, muss die Antwort auf die Frage, kann denn Liebe Sünde sein, heißen und ob? Wieso? Überleg doch mal. Aus Liebe zum Geld werden andere hintergangen. Aus Liebe zu jemand anderem werden Ehen gebrochen. Eine übertriebene, fürsorgliche Liebe macht Eltern zu Helikoptereltern, die ihre Kinder verhätscheln und dauerhaft von sich abhängig machen. Alles aus Liebe. Sympathiegesteuerte Liebe. Daraus wird ganz schnell Missgunst und Eifersucht. Alle diese Aspekte der Liebe sind ja ursprünglich gut. Wie man sieht, können sie aber ins Gegenteil umschlagen, nämlich dann, wenn die Liebe nur in meinem Bauchgefühl wurzelt. Mit der Liebe wird dann selbst die Blindheit zur Tugend erklärt, vor allem von den Betroffenen. Wer sein Fehlverhalten mit der Liebe rechtfertigen will, der kann das aber nur, wenn er sie falsch versteht, wenn weder nach ihrer Herkunft noch nach ihrem Ziel gefragt wird. Woher kommt die Liebe und was ist ihr Ziel? Johannes klärt beides für uns. Die Herkunft in 1. Johannes Kapitel 4, wo er das Thema sehr stark vertieft und nochmal begründet. Dort heißt es, lasst uns lieben, denn er, Gott, hat uns zuerst geliebt. Und das Ziel, das schickt er in 1. Johannes 2, Vers 5 voraus. Wer aber Gottes Wort befolgt, bei dem hat die Liebe ihr Ziel erreicht. Die Liebe Gottes, die göttliche Liebe, hat ihr Ziel erreicht. Es geht also darum, dass die Liebe in Gott und in seinem Wort verwurzelt ist, dass sie nur von ihm her ihr Ziel findet. Ich lese jetzt mal die ganze Passage aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 3 bis 11, im Zusammenhang nach der Guten Nachricht Bibel. Ob wir Gott wirklich kennen, erkennen wir daran, dass wir auf seine Befehle hören. Wer behauptet, ich kenne Gott, ihm aber nicht gehorcht, ist ein Lügner und die Wahrheit lebt nicht in ihm. Wer aber Gottes Wort befolgt, bei dem hat die göttliche Liebe ihr Ziel erreicht. Und daran erkennen wir, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Wer behauptet, ständig Gemeinschaft mit ihm zu haben, muss so leben, wie Jesus gelebt hat. Ihr Lieben, was ich euch schreibe, ist kein neues Gebot, sondern das alte, das ihr von Anfang an kennt. Es ist die Botschaft, die ihr gehört habt. Und doch ist es stets ein neues Gebot. So wie Christus es verkündet und selbst erfüllt hat und wie er es euch gegeben und euch zu seiner Erfüllung befähigt hat. Denn die Dunkelheit weicht zurück und das wahre Licht leuchtet schon. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt, ist immer noch im Dunkeln. Übrigens, das Wort für nicht lieben ist hier eigentlich zu schwach wiedergegeben. Es heißt wörtlich, wer sie hasst. Wer sie hasst, ist immer noch im Dunkeln. Nur wer seine Glaubensgeschwister liebt, lebt wirklich im Licht. Und im Licht gibt es nichts, wodurch jemand zu Fall kommen könnte. Wer aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, lebt in Dunkelheit. Ein solcher Mensch tappt im Dunkeln und weiß nicht, wo sein Weg endet, denn die Dunkelheit hat ihn blind gemacht. Die Liebe, von der Johannes hier spricht, macht also nicht blind, sondern sehend, weil sie von Gott kommt. Auch wenn ich mit katholischer Theologie so meine Probleme habe, eins steht fest, sie ist genauso wie die evangelische oder die freikirchliche immer dann gut, wenn sie sich an die Bibel hält. Und das tut der katholische Theologe Bernward Denneke in seinem Artikel zum Augustinus-Zitat »Liebe und dann tue, was du willst«. Er klärt uns wirklich im Sinne Jesu und Johannes darüber auf, was Augustinus damit gemeint hat und was der Ursprung der Liebe sein muss. Ich zitiere: Erst wenn wir wissen, woher die Liebe stammen soll, wird uns auch klar, welche Liebe in dem Wort von Augustinus, jetzt kommt der lateinische Satz von ihm, was mit diesem Wort gemeint sei. Anders ausgedrückt: Wer sich über fundamentale Wahrheiten wie die von der heiligmachenden Gnade ausschweigt, in dessen Mund wird das Liebe und tue, was du willst, zur verwirrenden, vielleicht sogar zur verführerischen und lügnerischen Parole. Die Dilectio, das ist hier der lateinische Begriff, den Augustinus verwendet, die Dilectio, die den Menschen in die Freiheit versetzt, tun zu können, was er will, ist also die gnadenhafte Liebe. Die Liebe, die als Frucht des Erlösungswerkes Jesu Christi geschenkt wird. Die Liebe, die daher den Glauben an ihn voraussetzt. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, so heißt es in Hebräer 11, Vers 6. Die Liebe, die wesentlich mit der Einhaltung seiner Gebote verbunden ist, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 14, Vers 15. Und die Liebe, die nicht nur zur moralischen, sondern auch zur seinshaften Vereinigung mit Gott, also zur innigen Gemeinschaft mit ihm, führt. Wenn einer mich liebt, wird er mein Wort bewahren und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. So steht es in Johannes 14, Vers 23. Soweit mal das, was der katholische Theologe Bernward Denneke schreibt. Evangelischer könnte man das fast nicht ausdrücken. Worauf kommt es an bei der Liebe? Die Initiative, geht von Jesus aus. Augustinus stellt das selber nochmal klar in seinen berühmten Bekenntnissen, und zwar im Zusammenhang mit einer Fürbitte für jemanden anderen. Da schreibt er: Du, Herr, mein Gott, gibst mir, dass ich tue, was du willst, und wirst geben, dass ich dir gern folge. Und das passt auch zu dem, was Jesus in Johannes 15, Vers 16 seinen Jüngern sagt: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Es ist Jesus, in dem die Liebe Gottes auf uns zukommt. Sie kommt auf uns zu, bevor wir überhaupt selbst zur Liebe fähig werden. Und so sind auch unsere Taten am Ende immer nur das, was Gott getan hat, wenn sie in Liebe geschehen. Es sind seine, nicht unsere Werke der Liebe. Werke seiner Liebe, die er selbst vorbereitet hat, so wie es Paulus einmal ausdrückt. Wer Gott liebt, tut nicht, was er will, sondern was er will. Das heißt, die Gemeinschaft mit Gott und die Liebe zu ihm drückt sich dadurch aus, dass ich will, was er will. Dass ich dann auch Werke der Liebe tun kann, die ihm entspringen. Was Johannes hier über die tätige Liebe festgehalten und Augustinus sehr richtig verstanden hat, das hat auch viel mit dem zu tun, was Jesus mal in Matthäus 12, Vers 50 sagt: Denn wer tut, was mein Vater im Himmel will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Was Jesus damit sagt: Wenn ich durch den Glauben an ihn zu seiner Familie gehöre, zu seiner Gemeinde, dann lerne ich auch so zu leben, wie es für diese Familie typisch ist. Diese Familie Jesu, diese Gemeinde Jesu, das ist mein erstes Übungsfeld für die Liebe, die er selbst schenkt, damit sie in seiner Gemeinde verwirklicht wird. Und die Reihenfolge dabei ist sehr wichtig. Erst nimmt mich Jesus gnädigerweise in Liebe in seine Familie auf, und dann kann ich erst so leben und lieben, wie es der Gemeinschaft mit ihm entspricht. Und dabei bleibt es für uns ganz sicher nicht bei den bloßen Erklärungen der Liebe. Es bleibt nicht beim Predigen, es bleibt nicht bei auswendig gelernten Geboten, sondern es folgen Taten als Erkennungsmerkmal dieser Liebe. Dazu nochmal Jesus, wie es Johannes in seinem Evangelium festgehalten hat, Kapitel 13, Vers 34, folgende: Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben, genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das neue Gebot, was Jesus gibt und von dem Johannes in 1. Johannes 2, Vers 7 spricht, ist also eigentlich wieder das alte aus Moses Zeiten. Und die Liebe bleibt auch durch Jesus und gerade erst recht durch Jesus das Erkennungsmerkmal der Zugehörigkeit zu Gott. Und in dieser Zugehörigkeit, in der Gemeinschaft mit ihm, umschifft man seine Gebote nicht, sondern man freut sich daran, wenn man sie halten kann, weil sie ein Zeichen seiner Menschenliebe sind. Jesus schließlich zeigt uns, wie Liebe geht, wie die Gebote am besten im Sinne der Liebe Gottes gehalten werden können. Das erklärt Jesus, als er auf die spitzfindige Frage der Schriftgelehrten nach dem höchsten Gebot antwortet. Matthäus 27, Verse 37 bis 40, da sagt er: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Jesus zitiert hier aus dem 5. Buch Mose. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ein Zitat aus dem 3. Buch Mose. Man merkt, Jesus kannte sich super aus. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Liebe Gott so, wie es Jesus hier neu geboten hat, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, könnte sagen, mit deiner ganzen Gesinnung, mit allem, was in dir steckt, dann wirst du mit dem, was du tust, auch Gottes Willen tun. Dann wirst du deine Geschwister mit seinen Augen sehen lernen und deinen Nächsten lieben können wie dich selbst. Und zwar gerade darin, dass du die Gebote Gottes deinem Nächsten zuliebe befolgst. Versetz dich doch einfach in deren Lage und dann überleg mal, wie schön es wäre, wenn sie sich dir gegenüber an Gottes Geboten orientieren. Wenn du so liebst, wie es Jesus hier sagt, dann wirst du sicher auch mal sauer auf andere sein. Du wirst auch sauer auf deine Glaubensgeschwister sein können, aber du wirst sie niemals hassen wollen und hoffentlich nie hassen können, weil das Gottes Liebe unbedingt verhindern will. Denn Hass wäre ja das Gegenteil dieser Liebe, nämlich Missachtung, zurückstellen, verachten, nachtragen, dem anderen Böses wünschen und so, wie es Johannes hier schreibt, zu Fall bringen wollen. Wenn solche Gedanken in dir aufkommen, diese Sorte an dunklen Gedanken, dann sprich sie vor Gott aus und kultiviere sie nicht. Bitte um Vergebung, um neue, liebevolle Gedanken, so wie Jesus sie hatte, damit seine Liebe bei dir zum Ziel kommt. Denn, so Johannes in seinem Kapitel 2, Vers 9 und 10, wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist immer noch im Dunkeln. Nur wer seine Glaubensgeschwister liebt, lebt wirklich im Licht. Und im Licht gibt es nichts, wodurch jemand zu Fall kommen könnte. Damit du Gottes Liebe und Licht statt Hass und Dunkelheit in deinem Leben ausstrahlst, schau dir unbedingt immer wieder an, am besten täglich, wie Jesus Menschen geliebt hat. Jesus hat uns in allem, was er gesagt hat, was er ganz praktisch getan hat und auch was er wegen uns erlitten hat, nichts anderes gemacht, als uns damit Gottes Liebe erklärt. Er hat eingeladen, wo andere ausgestoßen haben. Er hat die Wahrheit geredet, wo andere gelogen haben. Er hat geheilt, wo andere verletzt haben. Er hat begnadigt, wo andere verurteilt haben. Er hat Frieden gestiftet, wo andere den Streit gesucht haben. Er hat uns Sünder mit Gott versöhnt und zu seinen Geschwistern gemacht. Das ist die wahre Liebe, von der Johannes redet und die Augustinus begriffen hat. Das ist die Liebe, die Augustinus mit diesem Satz "Liebe und dann tu, was du willst" zusammenfassen wollte. Lass dir diese Liebe von Jesus schenken. Und dann liebe und du wirst tun, was Gott will. Und damit wird die Liebe Gottes bei dir ihr Ziel erreichen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus, du weißt, wie schwer es uns im Alltag manchmal fällt, andere zu lieben. Du weißt, dass wir ohne deine Hilfe letztlich unfähig dazu sind. Und wir danken dir, dass du uns selbst den Weg weist zu einer Liebe, die anderen Menschen wirklich hilft, die anderen Menschen zeigt, welche große Liebe du zu uns hast. Gib uns immer wieder die nötige Kraft dazu und ermutige uns durch dein Wort. Danke, dass du es uns geschenkt hast und dass wir auch gerade bei Johannes so viel zu diesem Thema entdecken dürfen. Jetzt bitten wir dich, dass du uns auch für die nächste Zeit die Kraft gibst, dich zu lieben und andere Menschen zu lieben.
Und damit uns in Zukunft auch weiterhin die Puste nicht ausgeht, geht es bei uns in der Gemeinde natürlich weiter. Natürlich nicht so wie bisher. Und zur aktuellen Situation und zur aktuellen Lage haben wir in der Gemeindeleitung uns getroffen und ein Schreiben verfasst. Das möchte ich euch vorlesen. Wir sind dankbar dass die Corona-Infektionsrate in unserem Land sinkt. Die seit Mitte März verordneten Einschränkungen wurden nun von staatlichen Stellen gelockert. Gottesdienste sind grundsätzlich auch wieder möglich, allerdings unter bestimmten Voraussetzungen. Unsere Landesregierung hat für Gottesdienste und Zusammenkünfte strenge Regeln definiert hinsichtlich Hygiene, Ordnung, Abstand, Kommunikation, Anzahl der Besucher, Gestaltungsmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten. Dies bedeutet konkret, in unseren Räumlichkeiten, also hier vor Ort, ist maximal ca. ein Drittel der üblichen Besucherzahl möglich. Einlasskontrollen mit Teilnehmerlisten, Maskenpflicht, sehr eingeschränkte Kommunikation mit Abstandsregeln, kein Gemeindegesang, kein Kindergottesdienst, Vorlage eines Infektionsschutzkonzepts. Als Gemeindeleitung haben wir uns in den letzten Tagen mit der Frage befasst, ob und wie wir nach den vorgeschriebenen Bedingungen Gottesdienste anbieten können. Nach eingehender Beratung stellen wir fest, die Vorschriften erfordern einen erheblichen organisatorischen Aufwand und ermöglichen leider aufgrund der strengen Regeln kein wirkliches Erleben von Gemeinschaft. Das Ergebnis: Vorerst werden wir noch keine Live-Gottesdienste, also Vor-Ort-Gottesdienste, anbieten können. Sonstige gemeindliche Veranstaltungen und Zusammenkünfte werden vorerst auch nicht stattfinden. Wir bieten allerdings weiterhin, und da sind wir wieder beim Thema, unsere Gottesdienste an, als Online-Gottesdienste, als Audio- und Videoübertragung online oder auch auf unserer Homepage zum Download. Aufgrund der positiven Entwicklung erwarten wir in absehbarer Zeit weitere Lockerungen. Dann können wir hoffentlich bald wieder unsere Gottesdienste und Veranstaltungen vor Ort und live anbieten.
Ich möchte uns jetzt noch den Segen Gottes zusprechen nach einem Satz von Paulus aus dem 1. Thessalonicher Brief. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Sonntag.